Ja, was die Naturfreunde hier am Machen waren, ist eigentlich im übertragenen Sinn das, was der Bundesrat mit uns allen möchte, mit der Schweizer Bevölkerung, nämlich retten und bewahren. Und ich glaube, viele machen hier ganz gut mit, weil sie eben möchten sich schützen. Weil in einer Gesellschaft, wo das Leben geniessen eigentlich das höchste Gut ist, dort ist es der Supergau, wenn man sterben tut. Und darum ist auch oft das Thema Sterben und Tod etwas, wo man einfach ausklammert. Es ist ein Tabuthema, es will eigentlich niemand darüber schwätzen. Man hält sich möglichst vom Leib, obwohl man vielleicht überall, immer bei Krimi und überall gibt es Tote. Bei den Bildern in der Tagesschau sieht man immer Tote. Man sieht vielleicht Corona-Tote. Aber man will sie sich gern weit weghalten und man redet nicht gern persönlich über den Tod. Und es gibt gleich immer Menschen, die Angst vor dem Tod haben. Und es gibt Menschen, die haben vielleicht Angst vor dem Sterben, vor der Art und Weise, wie man sterben tut. Zum Beispiel bei einem Brand. Oder vor Jahren war ja das Unglück mit dem russischen U-Boot und das war für mich so eine Horrorvorstellung zu sterben, irgendwo am Meeresgrund in einer Büchse gefangen und so langsam wegdämmert. Eine grauenhafte Vorstellung für mich. Anderen wird es vielleicht mulmig, wenn sie daran denken, einmal nicht mehr zu existieren. Oder sie wird ihnen mulmig, wenn sie daran denken, dass sie Menschen zurücklassen müssen. Wieder andere beschleicht ein seltsames Gefühl, wenn man an einem Sarg steht, vielleicht sogar an einem offenen Sarg, wo man den Toten sehen kann. Andere, denen wird es mulmig, wenn sie daran denken, dass ihr Leben dereinst einmal bewertet werden wird und man sich fragen lassen muss, was habe ich hinterlassen? Was bin ich schuldig geblieben? Kann ich Gott unter die Augen treten? Ja, ich glaube, etliche kennen die Angst vor Sterben und Tod und trotzdem ist es ein Tabuthema und man spricht einfach nicht darüber. Es ist kein Thema. Man denkt vielleicht, ja, ich bin doch noch viel zu jung, aber auch junge Menschen sterben. Oder man sagt, ich habe gar keine Zeit, über das Sterben nachzudenken. Aber es sterben auch Menschen, die keine Zeit haben. Oder man sagt sich, ich will es nicht wahrhaben. Ich verdränge es einfach. Aber es sterben auch Menschen, die nicht wahrhaben wollen, dass sie sterben. Selbst solche, die bis zum Schluss überzeugt sind, dass sie noch geheilt werden und die Augen verschließen. Und man spricht vielleicht nicht über das Thema, weil man es einfach nicht als Ziel des eigenen Lebens vor Augen hat. Darum ist Tod und Sterben oft einfach kein Thema. Aber für Jesus war Sterben und der Tod ein Dauerthema. Das war ja das Ziel seines Lebens auf dieser Erde, zu sterben, damit wir einmal leben können. Und er hatte seine Auferstehung immer vor Augen, weil er wusste, durch seine Auferstehung werden auch wir auferstehen können. Jesus hatte den Tod permanent auf seinen Lippen. Er hat mit den Juden über seinen Tod gesprochen. Er hat mit den Jüngern über sein Sterben und seine Auferstehung gesprochen. Er hat mit den Jüngern gesprochen und gesagt, dass er die dereinst zu sich holen möchte. Und jetzt lese ich euch den Text für die heutige Botschaft vor. Und der ist aus Johannes 13, ab Vers 33 bis 14, 6. Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Spricht Simon Petrus zu ihm: Herr, wo gehst du hin? Jesus antwortet ihm: Wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm: Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus hat immer wieder mit den Jüngern und den anwesenden Personen über seinen Tod gesprochen. Aber die Jünger haben es einfach nicht begriffen, von was er redet. Und kurz vor der Passionszeit wird Jesus deutlicher, damit sie verstehen, um was es geht. Und sie verstehen ihn immer noch nicht. Sie begreifen nicht, von was er redet. Denn er wählt eine Sprache, die so gar nicht zu Tod und Sterben passte. Jesus sprach zu den Jüngern vom Tod und vom Sterben in der Sprache von Hochzeitsfeiern, Städte bereiten, heimholen. Damals war es beim Heiraten so, dass der Bräutigam den Brautpreis bezahlt hat und dann ging er nach Hause, um das Haus vorzubereiten für die Braut. Und danach ging er die Braut holen zu sich nach Hause. Also Jesus spricht in der Sprache der Hochzeit mit den Jüngern. Von Sehnsucht und Freude, von Erfüllung und Glück, von Liebe und Hoffnung. Und das sind alles Begriffe, die wir eigentlich nicht mit Sterben und Tod verbinden. Und das haben die Jünger auch nicht getan. Aber Jesus hat diese Begriffe bewusst gewählt, um sie zu trösten, um ihr Herz zu festigen, um ihnen die Angst zu nehmen. Und er hat ihnen die Angst genommen, indem er ihnen zugesichert hat, sie nicht im Stich zu lassen, sie nicht zu verlassen und sie heimzuholen. Heimzuholen wie ein Bräutigam eine Braut. Und wenn man den Tod aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann ist das ganze Leben eine Heimholaktion von Jesus. Dein ganzes Leben wirbt Jesus um dich, damit er dich dereinst wie ein Bräutigam heimholen kann. Und das sieht man im Alten Testament, wie Gott um sein Volk wirbt und dort wird genau in dieser Sprache auch gesprochen von einem Bräutigam, der um seine Braut wirbt. Und wenn du diese Einladung, dieses Werben annimmst von Jesus, dann ist das so im übertragenen Sinn gedacht wie eine Verlobung. Jesus geht einen Bund mit dir ein, den Bund der Verlobung. Und in einer Verlobungszeit, da beweist man einander, dass man es ernst meint miteinander. Und dass es Jesus ernst mit dir meint, hat er bewiesen, indem er dich aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat, sein eigenes Leben dafür gelassen hat. Dass er dich immer wieder versorgt. Wir haben ja gerade Erntedank gefeiert. Auch in dieser verrückten Zeit, dass er zu uns schaut, uns begleitet, uns leitet und natürlich mit dem Versprechen beweist Jesus, dass er es ernst meint, dass er uns dereinst heimholen wird Und das ist beim Zeitpunkt des Sterbens der Fall. Wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann leben wir in einer Verlobungszeit. Und eine Verlobungszeit, die hat eine beschränkte Dauer normalerweise. Wenn jemand 20 Jahre verlobt ist, dann ist irgendetwas faul, oder? Das ist nicht normal. Das endet einmal, diese Verlobungszeit. Und die Verlobungszeit von Jesus mit uns, die endet und hat ihr Ziel im Sterben. Und das Bewusstsein, das hat man oft nicht. Und darum denkt man, ja, der Himmel kann warten. Ich habe keine Eile. Mir gefällt es ganz gut hier. Aber im Himmel, da sieht es ganz anders aus. Da kann es Jesus eigentlich gar nicht erwarten, dich wie eine Braut heimzuholen. Jesus sehnt im Himmel den Tag herbei, wo er dich heimholen kann und dir die Städte zeigen kann, die er vorbereitet hat, wo er dir alles zeigen kann und du mit eigenen Augen sehen kannst, wie herrlich der Platz ist, den er bereithält. Und natürlich ist dieser Platz fremd, wir wissen nicht genau, wie dieser Platz aussieht und darum hat der Thomas das auch gesagt, dass er nicht wissen kann, wie genau dieser Platz aussieht. Und das wissen wir alle nicht. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es ein Platz ist, wo wir erwartet werden. Vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist und von anderen Gläubigen, die mit uns unterwegs waren. Und wir dürfen wissen, dass es ein herrlicher Platz sein wird. Es wird ein herrlicher Platz sein. Ein Platz, wo kein Leid und kein Schmerz mehr sein wird. Es gibt von Chris Tomlin ein neues Lied, das herausgekommen ist, Rain on a Tin Roof, dass es im Himmel so sein wird, wie wenn der Regen auf einem Zinndach alles Leid und alles Elend weggeschwemmt hat. Und es wird gesagt in der Offenbarung, dass es goldene Straßen hat. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn schon die Straßen goldig sind, wie werden dann erst die Wohnungen sein? Und es wird ja auch nicht ein Ort sein, wo Langeweile herrscht, sondern wir werden Aufgaben haben. Es ist nicht todlangweilig im Himmel. Jesus sagt, wir werden herrschen mit ihm in Ewigkeit. Herrschen, also etwas gestalten, etwas tun, mit Freude und in Frieden. Und es wird ein Ort sein der Herrlichkeit Gottes, wo Gottes Herrlichkeit alles überstrahlt. Licht erfüllt das Paradies, das Licht Gottes. Und darum, wenn dein Herz vielleicht in Aufruhr ist, wenn du an Sterben und Tod denkst, dann denke daran, der Tod und das Sterben, das muss nicht eine Heimsuchung sein, sondern es kann eine Heimholung sein. Und diese Heimholung wird möglich, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Es ist eben nicht so wie bei Mani Matter mit dem Sidi Abdelassa Folenhama, der die 220 Kamele nicht aufbringen konnte und darum nicht seine Traumfrau heiraten konnte, sondern einfach eine, die zwar nicht so schön war und nicht ihm wirklich der Traum, sondern einfach eine Gescheite. Es ist nicht so wie bei ihm. Jesus hat den Brautpreis bezahlt und darum kann er dich heimholen. Er hat den Brautpreis bezahlt mit seinem Leben. Und darum ist es so, dass dein Leben nicht nach deinen Taten bewertet wird, sondern nach dem, was Jesus getan hat und vollbracht hat. Und du wirst jemand sein, der verschont ist vor Strafe, und die gerechte Strafe für Auflehnung gegen Gott ist der Tod. Aber du wirst verschont sein. Der Tod hat kein Anrecht auf dich. Der Teufel hat kein Anrecht auf dich. Sondern Jesus hat Anrecht auf dich, weil er den Brautpreis bezahlt hat. Er darf dich heimholen. Und Jesus ist nicht irgendein Sidi Abdelassa Folenhama, sondern Jesus ist der Herr und Schöpfer der Welt. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist das herrlichste Wesen, das es überhaupt gibt. Und dieser Jesus hat für dich den Brautpreis bezahlt, damit er dich heimholen kann, wenn es soweit ist. Und diese Perspektive, die wäre ja schon, wenn man eine Braut ist, in behüteten Verhältnissen eine gigantische Zusage. Aber für uns, die wir in einer Welt leben, die geprägt ist von Zerfall, die geprägt ist von Elend, von Schuld und von Sünde, unser eigener Körper vergänglich ist und mit 20 bereits abbaut, immer stetig mehr und mehr, und wir eigentlich keine Zukunft haben, ist das eine unglaubliche Botschaft. Jesus löst dein Leben aus dem Elend heraus und schenkt dir ein Leben in Herrlichkeit. Und für dieses Leben muss man sich entscheiden. Für Jesus muss man sich entscheiden. Damals war es oft so, dass die Braut einfach verkuppelt wurde. Da gab es nicht viel zu entscheiden. Das war einfach so. Aber heute ist es nicht mehr so. Und es ist auch bei Jesus nicht so. Für Jesus muss man sich entscheiden. Und zwar noch zu Lebzeiten. Und entscheiden heißt Glauben und Vertrauen. Jesus sagt hier, glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut darauf, was ich getan habe. Vertraut darauf, was ich gesagt habe. Vertraut darauf, was ich verheißen habe. Und Jesus hat den Jüngern verheißen, dass mit dem Tod ein neuer Lebensabschnitt beginnen wird. Und zwar die Phase 4. Wenn Jesus dich heimholt, dann beginnt in deinem Leben Phase 4. Der Tod ist nicht das Anfang vom Ende, sondern der Beginn von Lebensphase 4. Wir kennen ja normalerweise in unserer Gesellschaft drei Lebensphasen: Jugend, Erwachsen und Alter. Und weil man in jeder Lebensphase eigentlich mehr abbaut, möchte man in Lebensphase 1 stecken bleiben. Könnt ihr beobachten, ist ja ein Jugendwahn, in dem wir leben. Alle möchten aussehen wie 20 und so, nicht? Das ist irgendwie einfach drin. Aber es geht stetig bergab. Aber mit Lebensphase 4, da ist es noch ganz anders. Lebensphase 4, da gibt es einen Quantensprung. Einen unvorstellbaren Quantensprung. Und das Geniale dabei, bei dieser Lebenskurve, der Phase 4, die beginnt nicht letztlich mit dem Tod, sie beginnt jetzt schon. Wenn du dich für ein Leben für Jesus entscheidest, geht das jetzt schon los und geht dann steil bergauf. Denn Jesus sagt ja, wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Aber bevor dieser neue Lebensabschnitt beginnen kann, muss man das alte ablegen. Und das kann schmerzhaft sein. Das kann etwas sein, das einem schwerfällt. Das kann Angst machen. Wie bei einer Braut, die heimgeholt wurde. Sie wusste ja auch nicht genau, wie wird das dann sein am neuen Ort, mit meinen Schwiegereltern und so weiter, bei meinem neuen Heim. Und es gab kein Zurück mehr im Normalfall. Also das kann durchaus problematisch sein. Und so auch, wenn man sich vorstellt, der Tod ist endgültig und die Phase 4 auch, es gibt kein Zurück und man kann da schon Angst haben. Und wenn man diesen Abschnitt ohne Aufruhr im Herzen angehen will, dann muss man das Alte bewusst zurücklassen. Beim Heiraten ist es ja auch so, man macht einen Polterabend, bewusst lässt man das Alte hinter sich. Und so auch bei Lebensphase 4. Man muss loslassen. Man muss loslassen. Man muss vielleicht geliebte Menschen loslassen. Und ich habe euch ja erzählt von meiner Mutter, die am Vortag, bevor sie gestorben ist, meiner Lehrerin ein Versprechen abgenommen hat, zu mir zu schauen, dass irgendwas aus mir wird. Und das geht mir heute noch unter die Haut, habe ich ja noch erst vor ein paar Jahren von meiner Lehrerin erfahren. Meine Mutter musste loslassen, einen geliebten Menschen loslassen. Oder angebrochene Aufgaben, die man noch gerne zu Ende geführt hätte, muss man loslassen. Träume, die sich nie realisieren ließen, muss man vielleicht loslassen. Geschmiedete Pläne. Oder vielleicht muss man auch die Idee loslassen, wie der letzte Lebensabschnitt aussehen kann. Und ich würde mir wünschen, an einem Waldrand unter Bäumen mit einer Biese, leichtem Wind und dem Geschmack von Heu zu sterben. Das wäre mein Traum. Aber vielleicht muss man den aufgeben, loslassen. Denn sterben heißt loslassen. Und je mehr man festhält und nicht loslassen kann, umso schlimmer wird es. Und ich habe das schon erlebt. Ich habe schon verschiedenste Menschen besucht, die am Sterben waren. Und ich war bei einer Person, die war ein Sonnenschein, eine Frohnatur und hat Bergen an Missionszetteln gehabt und gebetet und war wirklich im Glauben tief verwurzelt. Und als es ans Sterben ging und wirklich ans Sterben ging, hatte sie solche Mühe, hat gekämpft und gerungen, wollte einfach nicht loslassen. Schwierig, kann ganz schwierig sein. Aber man muss loslassen. Man muss das Leben loslassen und im Reinen sein. Mit seinem eigenen Leben, mit seinem Schicksal. Wie man geführt wurde. Die Voraussetzungen, die man gehabt hat als Kind, als das Leben begonnen hat. Man muss im Reinen sein mit Gott. Schuld bereinigt haben. Gottes Führung akzeptieren. Man muss im Reinen sein mit sich selber. Man muss im Reinen sein mit anderen. Vergeben. Vergebung empfangen haben. Und vielleicht noch gesagt haben, was gesagt sein sollte. Und wenn man im Reinen ist, dann ist eben das Sterben nicht so, dass man das Leben wegwirft, sondern es ist, dass man das Leben übergibt. Man übergibt es Jesus. Man übergibt es seinem Willen in Gottes Hände. So wie Jesus das getan hat im Garten Gethsemane. Als er gesagt hat, ich möchte eigentlich nicht sterben. Ich möchte nicht auf diese Art und Weise sterben. Wenn es irgendwie geht, Vater, lass das an mir vorbeigehen. Und dann hat er gesagt, aber dein Wille geschehe. Ich lege mein Leben in deine Hände und ich akzeptiere deinen Willen. Und ich glaube, beim Sterben geht es darum, Gottes Willen in letzter Instanz zu akzeptieren. Zu sagen, ich akzeptiere, wie du mich führst. Ich akzeptiere, wie es mit mir zu Ende geht. Ich akzeptiere, was ich zurücklassen muss. Und ich akzeptiere, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo du mich heimholst. Und auch hier habe ich eine Frau begleitet. Und diese Frau war schon über 90 Jahre alt. Und als ich mit ihr manchmal beim Besuch über das Sterben reden wollte, so meine ich nach 95 muss man so langsam vielleicht ans Sterben denken, nicht? Und sage, ja, bist du getrost und so? Sagt sie, ja, ich brauche nicht ans Sterben zu denken. Noch lebe ich und werde noch eine Zeit lang leben. Und hat immer gesagt, als sie dann krank wurde, ihr müsst beten, dass ich gesund werde. Und plötzlich war klar, dass sie nicht mehr gesund wird, dann war es von einer Minute auf die andere, ihr müsst beten, dass ich sterben kann. Dann muss ich ihr sagen, ja, du hast vielleicht dein Leben lang Gott sagen wollen, was er zu tun hat, aber am Ende wird er bestimmen, wann Zeit ist, um heimzugehen. Ja, es ist nicht einfach, den Willen Gottes zu akzeptieren. Aber beim Sterben ist es nun mal soweit. Dass man Gott sagt, ich gebe dir das Recht zu bestimmen, wann du dein Versprechen einlösen wirst, mich heimzuholen. Und Sterben, das ist der Moment, wo Jesus das Versprechen einlöst. Das Versprechen, uns heimzuholen. Er löst das Versprechen ein, das er in der Verlobungszeit gegeben hat. Und wir leben ja in der Verlobungszeit. Und Jesus löst das Versprechen ein. Im Sterben löst er es ein. Und im Sterben löse ich mein Versprechen ein, dass ich versprochen habe, mit ihm zu leben, seinen Willen zu akzeptieren, so zu leben, wie er es wünscht, und so zu sterben, wie er es vorgesehen hat. Und man löst das Versprechen ein, mit ihm verbunden sein. Und darum finde ich das Lied so genial. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Mein Gott, ich bin entschieden. Das ist das Versprechen, das man einlöst am Ende. Und Jesus löst das Versprechen ein, uns nicht zurückzulassen, uns heimzuholen und einen Platz im Himmel vorzubereiten. Und natürlich können da Zweifel aufkommen im Angesicht vom Tod, weil das ist ein entscheidender Moment. Und dann stehen Dinge auf dem Prüfstand. Kein Wunder wollte Thomas das genau wissen und hat gefragt, ja, wo gehst du hin? Und Jesus hat gesagt oder hat ihm den Beweis des leeren Grabes gegeben, nachdem er gefragt hat. Der Beweis, ob Jesus seine Versprechen einhält, das ist das leere Grab. Thomas konnte das Grab inspizieren, konnte Jesus angreifen, in die Wunden greifen. Das können wir nicht. Aber wir können Jesus trotzdem erleben. Wir können ihn erleben, wie er Menschen verändert oder wie er uns verändert. Wir können erfahren, wie er wirkt, wie er an uns arbeitet und wie er ist. Wir können erleben, dass das Grab leer ist. Und wenn das Grab leer ist, dann sind es die Versprechen von Jesus nicht. Das Versprechen, dass er den Tod überwunden hat, dass er uns heimholen wird, dass er uns einen Platz bereithält und dass er für uns ein Leben in Herrlichkeit vorbereitet hat. Aber am Ende ist es eine Frage des Vertrauens. Es gibt keine Garantie. Man muss vertrauen. Und so ist der Tod der letzte und größte Glaubensschritt, den wir gehen müssen. Denn im Tod begegnen wir dem größten Feind und letzten Feind von uns allen. Darum sagt Paulus, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod ist der letzte Feind und größte Feind von allen Menschen. Und darum ist es kein Wunder, wenn auch Christen Angst haben vor dem Sterben, dem größten Feind und kräftigsten Feind zu begegnen. Denn es ist ein Feind, der übergroß ist. Dieser Feind, man kann ihm nicht ausweichen. Es ist unausweichlich. Jeder muss einmal sterben und wird einmal Anfänger sein, wie Barbara gesagt hat. Er ist unberechenbar, dieser Feind, denn keiner weiß, wenn für ihn die Zeit gekommen ist. Und er ist unbezwingbar. Die Erfolgschance ist gleich null. Er ist unbezwingbar. Und die gute Nachricht ist, du musst diesen Feind nicht bezwingen, denn Jesus hat ihn bezwungen. Und Jesus kann darum von Tod und Sterben wie von einer Heimholaktion sprechen, von einer Hochzeit, wo der Bräutigam vorangeht und die Braut holt und den Braut den Mantel umwirft. Das war in dieser Tradition, also in dieser Kulturtradition, den Mantel der Braut, den Mantel umzulegen und sie heimholen. Und Jesus will uns den Mantel der Gerechtigkeit umwerfen und uns heimholen. Und die Frage ist, hast du diesen Mantel der Gerechtigkeit bereits angezogen? Oder möchtest du ihn noch anziehen? Wenn du das noch nicht getan hast, dann ist es möglich, das mit einem Gebet zu tun. Einfach Denn Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt, in jeder Situation. Und wenn du es schon getan hast und Jesus schon angenommen hast und mit ihm in dieser Verlobungszeit lebst, mit dem Ziel der Hochzeit und der Heimholung, dann lade ich dich jetzt ein, während der kommenden Zeit mit uns hier das Abendmahl zu feiern. Denn das Abendmahl ist ein Zeichen, das wir geben, das Zeichen, dass wir uns entschieden haben. Es ist das Zeichen, dass wir einen Bund mit Jesus geschlossen haben. Und das Abendmahl ist auch ein Zeichen von Jesus, dass er sich für uns entschieden hat, dass er den Brautpreis bezahlt hat und dass er uns den Mantel der Gerechtigkeit umwirft. So steht im Römer 5, 8 bis 9. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünde waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Ich bete mit uns. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du den Brautpreis bezahlt hast und dass du so das Recht erworben hast, uns heimzuholen. Und ich danke dir, dass wir keine Angst haben brauchen vor Lebensphase 4, sondern dass das Beste noch kommt zum Schluss. Und wir möchten dich feiern im Abendmahl und dich bitten, dass du uns ganz besonders nahe bist. Amen.